Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Gesundheitsfernsehen. Ich habe heute mal wieder so einen richtig sympathischen, fähigen und kompetenten Arzt hier. Und wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, über was wollen wir uns überhaupt unterhalten. Und dann haben wir gesehen, ach, es gibt schon einige ärztliche Kunstfehler, Wissenslücken bei vielen, vielen Ärzten. Und darüber möchten wir heute ein bisschen einen Spiegel vorhalten und Ihnen zeigen, auf was Sie persönlich auch zu achten haben, wenn Sie einen Besuch bei einem Arzt genießen dürfen. Bis nach einem Intro, da legen wir los. Ja, und da sind wir wieder und der Arzt, der heute da ist, ist der Dr. Med. Till Steinmeier, ganz herzlich willkommen, lieber Till.
Ja, herzlichen Dank, Freude. Lieber Alexander, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass du da bist. Du bist Umweltmediziner und für denen haben wir sowieso viel zu wenig. Früher waren die Ausbildungen ja noch da, heute ist es, glaube ich, eingestellt worden.
Es ist leider eingestellt worden, also es ist so gut wie nicht mehr vorhanden.
Also die Umwelt hat keinen Einfluss auf Gesundheit, heißt das im Klartext.
Es ist mit Sicherheit eine schwerwiegende Lücke in der Ausbildung der Ärzte. Weil die Umweltbelastung heutzutage ist dermaßen hoch und hat derartige erhebliche Auswirkungen, grundlegende Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf die verschiedensten Systeme im Körper, dass man, es ist schon skurril und unglaublich, dass man Umweltschadstoffe, naja, man muss sagen, systematisch ignoriert, ist in der Sache rein sachlich vollkommen unverständlich.
Du hast mir auch extra noch dieses Buch mitgebracht. Ich habe es ja persönlich noch nicht gelesen, aber ich kaufe mir das.
Mit dem lustigen Bild da vorne, aber es ist...
Die tägliche Dosis Gift. Ich glaube auch, der Joachim Mutter hat doch auch so ein täglich Gift.
Ja, Joachim Mutter verdanken wir sehr, sehr viel. Joachim Mutter hat entscheidend die Steine weitergerollt in dem Wissen über die Umweltmedizin. Joachim Mutter hat das Wissen, dass auch damals, also der eigentliche Pionier war ja Max Daunderer in München, ein Internist, der die Bedeutung vor allen Dingen der Zahnwerkstoffe, der toxischen Zahnwerkstoffe schon sehr genau erkannte.
Amalgam.
Ja, Amalgam ist.
Weißt du das? Ab 2025 ist Amalgam in der EU verboten. Bis dahin ist es noch gesund, kein Problem. Aber ab dann dürfen wir es nicht mehr nutzen.
Ich würde sagen, ungefähr 100 Jahre zu spät, aber immerhin. Weil auch Amalgam ist natürlich ein fürchterliches Gift. Das ist 52% Quecksilber. Und es hat immer einen Abrieb durch Kauen und so weiter, durch Beißen und durch den Speichel auch wird es gelöst. Und dann sitzt direkt unter der Gaumenschleimhaut, sitzt wie ein großes Myzel, wie ein Wurzelwerk, der Riechnerv, der Nervus olfactorius, der Riechnerv. Und der Riechnerv nimmt die Amalgamdämpfe auf. Es gibt auch übrigens ein interessantes Video, das heißt Smoking Teeth, wo sie also mit einer Zahnbürste über eine Amalgamfüllung gehen und dann entstehen Quecksilberdämpfe. Und diese Dämpfe gehen durch die Schleimhäute durch und dann sitzt einen Millimeter unterhalb der Gaumenschleimhaut dieses Myzel, dieses Wurzelwerk von Riechnerv-Ausbreitungen. Und das ist dann direkt die Autobahn ins Gehirn hinein und dann landet das Quecksilber direkt im Gehirn. Ich meine, so eine Substanz offiziell zuzulassen, halte ich für unglaublich und das ist eigentlich ein schwerer Fehler.
Wenn ich gerade da nachhacke, du bist ja auch einer derjenigen, der ein Inosphärese-Zentrum führt. Ja. Kriegt man dieses Quecksilber auch wieder aus dem Hirn raus? Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber wir möchten Sie herzlich darum bitten, diesen Kanal auch zu abonnieren, indem Sie hier bitte klicken. Herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin.
Ja, tatsächlich. Wir kriegen auch das Quecksilber aus dem Hirn langsam wieder raus. Mhm. Ist natürlich mal eine Frage, wie viele Sitzungen man braucht. Wir machen eine Kombination aus Aphärese, also Inosphärese, die sich bei uns ausgesprochen gut bewährt hat. Ich kann nachher auch noch mal kurz erklären, warum die Inosphärese meines Erachtens die sinnvollste oder effektivste Form der Aphärese ist. Wir begleiten das Ganze zur Unterstützung auch mit Chelattherapien. Also Chelattherapien binden spezifisch an Schwermetalle. Mhm. Es gibt verschiedene Chelatbindungsstoffe. Ja, das gibt also das DMPS für Quecksilber, DMSA für Blei. Es gibt noch das Calcium-EDTA, Natrium-EDTA, Zink-DTP und so weiter. Es gibt also verschiedene Medikamente, mit denen man also sehr spezifisch und sehr genau Schwermetalle entfernen kann, was aber definitiv auch die Apherese tut, während die Apherese holt alle oder fast alle Umweltschadstoffe aus dem Körper heraus, während die Chelat-Therapie nur selektiv die Schwermetalle rausholt.
Mhm. Ja. Aber meine, mit welchen Indikationen kommt man letztendlich zu Inosferese, wo aber eigentlich letztendlich dieses Quecksilber aus dem Mund verantwortlich dafür war?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist nicht alleine nur das Quecksilber. Quecksilber ist eines der führendsten Gifte. Wenn wir uns die sogenannte Cercla-Liste angucken, die Cercla-Liste ist eine Liste der Umweltschadstoffe. Die wird alle 2 Jahre aktualisiert von dem amerikanischen Gesundheitsministerium, der Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ist also eine Unterbehörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums. Und da können wir dann in die sogenannte Priority List, in die Ranking List der Umweltschadstoffe gucken. Und dann steht an allererster Stelle Arsen. Mhm. Dann kommt Blei an 2. Stelle, an 3. Stelle Quecksilber, an 4. Stelle die Vinylchloride, also PVC, Polyvinylchloride. Ja, das ist dann eine Kunststoffverbindung und an 5. Stelle steht schon Cadmium. Das heißt, ganz oben in der Giftigkeit, in der Alltagsgiftigkeit stehen die Schwermetalle. Arsen, Blei, Quecksilber. Ja, und dann noch das Cadmium, das jetzt immer freigesetzt wird aus den Autokatalysatoren. Ja, da hat man das Bleibenzin gegen den Cadmium-Katalysator ausgetauscht.
Die Pest, genau.
Pest gegen Cholera ausgetauscht. Nun gut.
Aber es ist grün jetzt. Es ist ein grüner Brennstoff.
Naja, gut. Also auch darüber könnte man jetzt noch weiter in die Tiefe gehen. Ich hätte da diverse Vorschläge, was man da noch zu sagen könnte. Aber Quecksilber ist eines der führenden Gifte, neben Arsen, Blei. Bleivergiftung sind sehr, sehr häufig.
Ist das immer noch die alte Wasserleitungen mit Blei? Oder so?
Ja,
gibt's das noch?
Ja, leider ja, obwohl es schon, ich meine, ich komme aus Hamburg. In Hamburg gab es schon vor, ich glaube, mindestens 20 Jahren ein Gesetz, dass Wasser, Bleileitungen ausgetauscht werden müssen gegen Kupferleitungen. Ob das überall geschehen ist, bezweifle ich ganz erheblich, weil wir sehen noch tagtäglich Bleibelastung auch bei den Patienten. Wir sehen tagtäglich Quecksilberbelastung bei den Patienten.
Das heißt, ihr habt schriftlich, ich schicke dieses
Laborbefunde.
Ja, ins Labor und dann seht ihr
Blei. Ja, wir nehmen natürlich Blut ab. Im Blut sieht man aber nicht alles. Die Blutentnahme ist eine sehr oberflächliche Untersuchung. Wenn wir Umweltschadstoffe richtig nachweisen wollen, also wirklich unwiderlegbar nachweisen wollen, auch die tatsächliche Höhe der Belastung, dann muss man entweder eine Chelattherapie machen, also eine Infusionstherapie, dass wir die Chelate, mit Hilfe der Chelate die Schwermetalle binden und dann über den Urin ausleiten. Und dann können wir gucken, wie viel wird an Schwermetallen über den Urin ausgeleitet und dann werden nämlich alle Schwermetalle, die in allen Körperkompartimenten sind, gelöst, gebunden, freigesetzt und über den Urin ausgeschieden. So können wir suffizient, also ausreichend Schwermetalle nachweisen. Die andere Methode, wenn wir eine richtige umweltdiagnostische, sichere Methode wählen wollen zum Nachweis der Umweltgifte, dann ist eigentlich die Inosferese das Genialste oder das Sicherste, weil mit Hilfe der Inosferese mobilisieren wir die ganzen im Fettgewebe abgelagerten Gifte. Der entscheidende Punkt ist, wir haben wasserlösliche und wir haben fettlösliche Umweltgifte. Die wasserlöslichen, die pinkeln wir aus, jeden Tag. Die fettlöslichen, die speichern wir. Die kommen in die Depots. Die werden regelrecht deponiert, langfristig, langjährig, teilweise über Jahrzehnte im Körper deponiert. Und wo haben wir denn überall Fett? Das ist natürlich nicht nur das berühmte Bauchfett oder das Unterhautfettgewebe, sondern wir haben ein ganz großes Fettdepot in unserem Nervensystem, in unserem zentralen Nervensystem, dem Hirn, und in unserem peripheren Nervensystem, unsere Finger, Füße, was wir alles bewegen mit den Nerven. Auch da werden Umweltgifte abgelagert. Es gibt übrigens interessante Arbeiten auch über Polyneuropathien, also Entzündungen der peripheren Nerven, ganz klar durch Umweltschadstoffe verursacht. Also nicht nur, was offizielle Doktrin ist, durch Diabetes oder durch Alkohol verursachte Polyneuropathie. Nein, auch durch Pestizide, durch Schwermetalle und so weiter verursachte Polyneuropathien.
Also da haben wir eigentlich alle neurodegenerativen Erkrankungen, die in Kausalität zu Umweltstoffen stehen können.
Unmittelbar direkt.
Und kann man das sagen, es ist eigentlich ein ärztlicher Kunstfehler, wenn man einen Patienten systematisch auf dem Symptom behandelt und nicht diese Umweltfaktoren mit einbezieht?
Ja, also das Wort Kunstfehler, im Rahmen und im Sinne unserer heutigen Medizin ist es natürlich kein Kunstfehler, so wie Medizin heutzutage
etabliert ist. Darf man ja nicht sagen, oder?
Nein.
Aber ich als Betroffener möchte doch ganz klar die Ursachen entfernt haben. Und wenn ich sehe, tägliche Dosis Gifte, Tenside, Weichmacher, Dioxine, Latex und, dann sind doch das Stoffe, die nicht im Einklang mit der Natur stehen. Es sind künstliche Stoffe, die in meinem Körper nichts zu tun haben. Und ihr weist es nach im Blut, ihr weist es nach, dass es auch im Hirn sich abspeichert. Und dann ist doch diese Kausalität doch irgendwo mal gegeben, oder?
Ich denke, dass die Kausalität eindeutig gegeben ist. Also die ist wissenschaftlich gut belegt. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Die industrielle Revolution, die die Umweltschadstoffe produzierte und die eine unvorstellbare Flut chemischer Verbindungen produziert hat, die es Millionen von Jahren nicht gegeben hat im Vorwege. Ja? Wenn wir uns das jetzt vorstellen im Rahmen der Evolution. Nun hatten wir, sagen wir mal ganz grob gesagt, die industrielle Revolution beginnt 1850 ungefähr. Ja? Und dann hat man angefangen, industriell oder maschinell Dinge zu produzieren. Und im Zuge dessen kam dann auch die Chemie und die Pharmazie. Und wir entwickelten eine Unzahl von noch nie dagewesenen chemischen Verbindungen, denen der Mensch zu zigtausenden jeden Tag ausgeliefert ist. Natürlich konnte sich der Mensch im Laufe der Evolution an diese schlagartige Veränderung seiner Umweltbedingungen nicht anpassen. Diese knapp 200 Jahre industrielle Revolution, die wir jetzt hinter uns haben, sind ein Wimpernschlag gemessen an den Zeiten der Evolution. Ein Wimpernschlag, das ist gar nichts. Das heißt, in der Kürze dieser Zeit kann sich kein biologisches System an eine derartige Flut von Umweltschadstoffen anpassen. Das ist völlig ausgeschlossen. Und das Interessante ist, was wir hier erleben, dass parallel zu der Zunahme an Umweltschadstoffen, denen wir täglich ausgesetzt sind, mit denen wir täglich konfrontiert sind, mit denen wir täglich belastet werden, parallel zu dieser Zunahme an Umweltschadstoffen steigt die Krankheitsrate an. Ja, wir haben eine sehr starke Zunahme bei Autoimmunerkrankungen. Jetzt haben wir eine exorbitante Zunahme bei Krebserkrankungen. Ebenfalls haben wir exorbitante Zunahmen bei den verschiedenen Formen der Demenz und auch bei den Depressionen. Ja, und es ist eigentlich auch im Grunde genommen eine Katastrophe, die sich da abspielt. Weil wenn wir das so extrapolieren, also hochrechnen in die Zukunft, ja, wie sehen denn dann hier die Industrieländer gesundheitlich in 10 Jahren aus? Welchen Krankenstand werden wir erreicht haben in etwa 10 Jahren? Das wird ja abenteuerlich sein, wenn wir das so weiterrechnen.
Also meine, diese ganzen Krankheiten von Autoimmun, Depression, Krebsexplosionen, neurodegenerative Erkrankung, Demenz, Alzheimer und. Eigentlich hat man ja in der Behandlung ursächlich nichts in der Hand, oder?
Nein.
Gar nichts. Die Leute werden einfach auf der Wirkungsebene behandelt, so gut es geht, aber nicht ursächlich.
Naja, die Medizin, die Schulmedizin, wie sie sich entwickelt hat, übrigens, ich halte sehr, sehr viel von der Schulmedizin. Ich möchte das kurz einflechten. Ich bin ein definitiver Vertreter der Schulmedizin. die meines Erachtens aber erheblich erweitert werden müsste. Ja, wir müssten den Blickwinkel, die Perspektive der Schulmedizin sehr, sehr deutlich erweitern. Wobei ich die Grundlagen der Schulmedizin konkret befürworte. Allerdings, wir haben in der Schulmedizin nur Antimittel. Der normale Student in der Medizin lernt im Studium, in der Pharmakologie, ungefähr 25 Gruppen mit Antimitteln. Wir lernen Antibiotika, Antidepressiva, Antihistaminika und so weiter und so fort. Alles Anti.
Also alles Unterdrückung.
Bereits im Studium fiel mir auf, wo sind denn die Pro-Mittel? Das habe ich mich gefragt. Das ist ja sehr merkwürdig. Es ist vollkommen einseitig Anti. Und wo ist das Pro? Wo ist das Regulative? Das Pro ist das Regulative. Das Anti ist das Unterdrückende, das Suppressive. Okay, wir lernen jetzt nur Suppressionsmedikamente, aber wir lernen keine regulativen Medikamente, keine Regulationsmedikamente. Das habe ich schon damals, bereits als Student, empfand ich das als, unstimmig. Und aber darauf ist die gesamte Medizin aufgebaut. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine Symptomunterdrückungsmedizin. In der üblichen Medizin gibt es dann eben ein Antimittel. Der Patient bietet Symptom X, Y und sonst was und kriegt ein dazu passendes Antimittel. Das heißt, das Symptom wird unterdrückt und erträglich gemacht. Aber an der Ursache ist überhaupt nichts verändert worden. Und das ist sehr, sehr schade. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Ausgang unseres Gespräches. Du erwähntest gleich zu Anfang die Bedeutung der Umweltschadstoffe. Und jetzt haben wir den Bogen gespannt, komplett gespannt. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 200 Jahre industrielle Revolution, die sich übrigens immer weiter beschleunigt. Es gibt immer mehr, immer schneller neue chemische Verbindungen, mit denen der Mensch tagtäglich konfrontiert wird, ja. Mittlerweile machen das nicht nur Chemiker im Labor, die neuen Substanzen erfinden, sondern mittlerweile macht das schon Algorithmen, die also in rasender Geschwindigkeit austesten, welche chemischen Verbindungen könnten entstehen und wie wirken die und so weiter und wozu sind die nützlich und wie könnte man sie industriell verwerten. Das geschieht in einem beschleunigten Maße. Das heißt, uns wird eine weitere Lawine noch nie dagewesener chemischer Verbindungen erwarten.
Mit der Folge von inflammatorischen Herden, also Entzündungsprozessen ohne Ende. Hä?
Ja, und da sind wir jetzt auch, vielen Dank, da sind wir an einem sehr wesentlichen Punkt, nämlich, dass der gemeinsame Nenner der Umweltschadstoffe ist. Sie machen und begünstigen. Sie begünstigen alle chronische Entzündungen. Die chronische Inflammation, die chronische Entzündung, die Silent Inflammation, diese latente, leise, unterschwellige Dauerentzündung.
Aber das ist ja die Basis von jeder Krankheit.
Es begünstigt jede weitere Krankheit, ja.
Und warum? Wenn man schon nicht auf die Umweltgifte reduzieren kann, weil wir sind ja in diesem Chemie...
in einem Chemielabor. Wir leben im Grunde genommen...
eingebettet, oder?
Selbst wenn Sie in die Natur gehen, sind Sie in einem bombastischen Chemielabor. Wenn wir rausgehen in die Natur, wir glauben, oh, wunderbar, grüne Felder, tolle Wälder.
Frische alles, Luft.
Frische Luft, wunderbar, alles herrlich. Und da sind Millionen von Tonnen Pestizide versprüht worden. Ja? Mhm. Da ist Kunstdünger versprüht worden und. Ja?
Aber jetzt komme ich zum Kunstfehler. Genau hier kann ich doch eingrätschen. Ich kann doch die Entzündungsprozesse reduzieren. Eine Inosphärese, klar, kann ich ursächlich den Dorn ziehen, die eigentlich die Entzündung auslöst. Aber ich kann doch auch mit einer hohen Dosierung täglichen Zufuhr von Vitamin C zusammen mit Q10 diese Entzündung auch reduzieren.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Wir können natürlich auf der einen Seite die Belastung mit Umweltschadstoffen reduzieren. Das macht am effektivsten die Inosphärese. Mhm. Ich sage immer, die Inosphärese ist die große Müllabfuhr, so bezeichne ich das immer. Ich sage immer, wir arbeiten bei der Müllabfuhr. Ich habe immer spaßeshalber gesagt, unsere Mitarbeiter, die müssten alle so einen orangefarbenen Overall bekommen, ja, mit so Leuchtstreifen.
Ja, super.
Ja, so müssten wir da eigentlich arbeiten. Mhm. Und die große Mülltonne, die wir dann sehen nachher, das ist das sogenannte Eluat. Das Eluat ist das aus dem Patienten herausgefilterte Material, ja, das wir auch natürlich mal den Patienten zeigen und dann auch schon so einigermaßen im Groben jedenfalls analysieren können, rein optisch. Können wir schon ungefähr sagen, in
etwa. Ich habe hier gerade eins, das ist es, gell?
Ja, wunderbar, das ist eines der Eluate, das ist quasi die Mülltonne. Mhm. Das ist das.
Was aus der Inus rauskommt,
hä? Das ist das, was bei der Inusferese rauskommt. Das heißt, wir haben unten.
Der Schwermetalle, oder?
Ja, Plastik. Das werden hochwahrscheinlich Schwermetalle sein. Das ist unten eine Spitze, also da lagern sich verschiedene Phasen ab, natürlich entsprechend ihrem spezifischen Gewicht. Mhm. Und die Lösungsmittel, das Leichte ist dann oben, das Schwere ist dann unten. Also natürlich die Metalle in erster Linie, wir erwähnten eingangs, insbesondere die Metalle sind hochtoxisch, die haben eine besondere Toxizität. Ja. Und wichtig, in diesem Zusammenhang möchte ich gerne noch hinweisen auf die Habersche Regel. Fritz Haber war ein Nobelpreisträger in Chemie. Fritz Haber gründete damals die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die dann später in Max-Planck-Gesellschaft umbenannt wurde. Ja. Und die Habersche Regel heißt, je länger ein Gift im Körper einwirkt, umso toxischer wird es mit der Zeit. Mhm. Je länger es im Körper ist, umso toxischer wird es. Das ist Wissenschaft.
Anreicherung.
Das ist im Grunde genommen auch normale Logik. Mhm. Und wir reichern also schon im Fötus beginnt die umwelttoxische Belastung. Mhm. Die Mutter, die umwelttoxisch belastete Mutter, entgiftet über ihr Kind, insbesondere natürlich über das erste Kind. Ja, und dann kommen schon mit Umwelttoxinen belastete Kinder zur Welt. Die werden dann mit Umwelttoxinen belasteter Muttermilch gestillt. Und da beginnt schon die Karriere der ersten chronischen Entzündungen. Mhm. Und auch das sehen wir ja, was sich da verändert hat. Also ich bin, kann es ganz offen sagen, ich bin Jahrgang 60. Als ich zur Schule ging, ich kann mich an keine kranken Klassenkameraden erinnern, an niemanden.
Ich hatte einen einzigen mit einer Erdbeerallergie, aber sonst gab es nichts im ganzen Schulhaus.
Nein, also ich kannte niemanden, der irgendwelche Medikamente nahm oder der irgendwelche Allergien hatte oder der in irgendeiner Weise krank war. Ja. Wir waren alle gesund und turnten und lebten vor uns hin.
Und ist das nicht verrückt?
Und wenn ich...
Und wir sehen ja das alle mit offenen Augen. Wir sehen ja, wie krank die Gesellschaft jetzt geworden ist. Ja. Und setzen die Umwelt nicht als Indikation mit ein
in die Gesundheitsfindung. Das ist geradezu wahnsinnig. Das ist gelebter Wahnsinn. Wir sehen, dass in den 60er Jahren, in den 70er Jahren kein Schüler Medikamente nahm oder irgendwelche Erkrankungen hatte, Medikamente nehmen musste. Heutzutage, wenn Sie jetzt eine Grundschule nehmen oder egal, auch irgendwelche weiterführenden Schulen nehmen und die Lehrer machen eine Klassenreise, dann muss der Lehrer ja quasi schon ausgebildeter Arzt sein, weil wie viele Allergiker hat er, wie viele ADS-Patienten, ADHS-Schüler hat er.
Und wer darf was essen?
Wie viel Autismus gibt es?
Ja.
Autismus hat exponentiell zugenommen, die Zuwachsraten haben. Da gibt es eine ganz interessante Studie aus Kalifornien. Ich kann sie jetzt nicht ganz exakt wiedergeben, ich kann sie aber definitiv rausholen. Ich habe sie in meinen Akten zu Hause.
Also Klinger sagt mir, in 10 Jahren ist jedes zweite Kind in Amerika autistisch.
Ja, in 10 Jahren. Also wenn ich das richtig erinnere, ich bitte sonst um Korrektur, ich meine mich jetzt zu erinnern, um 1990 herum gab es auf 54.000 Geburten einen Autismusfall in Kalifornien. Und das soll sich jetzt auf jede 20. Geburt gibt es einen Autismusfall jetzt. Von 54.000 auf 20. Das ist doch eine dermaßen brutale, auch gesellschaftlich bedrohliche Entwicklung, wo wir uns mal fragen müssen, welche Ursache hat das denn? Ja, wir können doch jetzt die Ursache solcher elementaren Veränderungen nicht ignorieren.
Fassen wir zusammen. Also den Dorn zu ziehen, der in der Haut steckt, in Form von Umweltgiften, das ist machbar, ja, indem man einfach wirklich mit Inosferese arbeitet. Auf der anderen Seite, der Stachel löst Entzündungsprozesse aus. Und diese Entzündungsprozesse können wir auf der Wirkungsebene auch reduzieren. Und da möchte ich auch noch ein paar Worte von dir hören. Wenn ein Patient mit gesundheitlichen Problemen nicht mit Vitamin C behandelt wird, darf ich das als Kunstfehler anschauen?
Also im Sinne der ganzheitlichen Medizin ist das mit Sicherheit ein Kunstfehler. Weil Vitamin C, würde ich sagen, ist eine Basistherapie. Hm. Wirklich eine Basistherapie. Vitamin C, da gibt es auch wissenschaftliche Arbeit. Es wird ja gerne behauptet, also knallharte Schulmediziner, die ausschließlich ihren Fokus auf die Schulmedizin richten und sich auch innerhalb dieser, ich sage das mal, intellektuellen Zwangsjacke nur dort bewegen wollen, sofern man sich dort noch bewegen kann. Behaupten ja, das ist ja alles wissenschaftlich nicht bewiesen, das ist doch alles Unsinn und so weiter. Das ist falsch. Es gibt unendlich viele wissenschaftliche Arbeiten zu Vitamin C, die also sehr gut die verschiedensten Wirkungsweisen des Vitamin Cs belegen, auf die ich jetzt hier nicht alle eingehen will. Da könnte man ganze Sendungen drüber machen. Wir könnten mit Sicherheit hier 3 Stunden sitzen und über die Wirkung von Vitamin C sprechen. Es ist sehr gut belegt. Es ist wissenschaftlich knallhart belegt. Vitamin C ist die Basistherapie. Es ist billig, kostet nichts, ist einfach einzunehmen. Allergien sind so gut wie, gibt es kaum, selbst, das können Sie selbst hochallergischen Patienten geben.
Im schlimmsten Fall hast du mal Durchfall, wenn du zu viel nimmst, oder?
Ja, das könnte das Schlimmste sein, so ähnlich wie bei Magnesium. Ja, auch Magnesium müssen die Leute alle viel, viel mehr versorgt werden. Es gibt so ein paar Basisstoffe, das ist Vitamin C, führen vorne an, Q10 selbstverständlich, Q10, damit unsere Mitochondrien überhaupt funktionieren können. Also wir messen jeden Tag bei uns in der Praxis, messen wir Mangelzustände an. Vitamin C ist immer schwer zu messen, weil das sehr flüchtig ist, aber Vitamin C, dann an den Mineralien, Magnesiummangel ist eine Volkserkrankung. Calciummangel ist eine Volkserkrankung. Bei den Spurenelementen Selen- und Zinkmangel ist eine Volkserkrankung. Ja. Q10-Mangel, Coenzym Q10-Mangel ist eine Volkserkrankung. Also Q10 muss man zu sich nehmen. Kleiner Hinweis, Q10 ist nur aufnahmefähig in der Anwesenheit von Fett. Das heißt, wenn man Q10 zu sich nimmt, muss man zwingend ein Fett zu sich nehmen. Gleichzeitig es bietet sich an, vor allen Dingen Omega-3-Fette. Omega-3-Fette sind super. Auch eine Basistherapie heutzutage. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Omega-3 sind erheblich und wesentlich. Und es ist auch für jeden Herz-Kreislauf-Kranken unerlässlich. Es ist auch für jede Art von Neurodegeneration unerlässlich. Mhm. Gleichzeitig ist es übrigens auch ein Darmtherapeutikum, ja, erster Güte. Und also Q10, das sind die Dinge, ach ja, und natürlich Vitamin D, nicht? Also über Vitamin D sind klar.
Gut.
Über eigentlich Vitamin D sind gleich, natürlich unendlich viele Bücher schon geschrieben worden. Das ist natürlich immer Vitamin D, kleiner Hinweis, muss mit K2 kombiniert werden, nicht damit das Kalzium nicht in die Weichteile, sondern in die Knochen hineingeht, ja. Aber das ist so eine Basistherapie, mit der man eigentlich die gesamte Bevölkerung abdecken sollte. Ja?
Und ich finde einfach erstaunlich, Vitamin C, wie sie auch die Venen weich macht, die Elastizität da ist, die Thrombosegefahr viel kleiner ist und. Ja. Also es ist ja nicht nur für einen Patient entscheidend zu nehmen, sondern machen wir einen Schritt weiter. Präventiv kann ich doch ganz vieles verhindern, wenn ich doch als gesunder Mensch jeden Tag 3 Gramm Vitamin C zu mir nehme, über den Tag verteilt, oder?
Ich bin der Meinung, dass man die eigene Gesundheit ganz wesentlich schützen kann durch die Einnahme einiger sogenannter Nahrungsergänzungsmittel. Und an der Stelle würde ich ganz gerne etwas zu dem Begriff Nahrungsergänzungsmittel sagen. Meines Erachtens sind das keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern meines Erachtens sind das ursächlich wirksame Medikamente. Das sind richtige Medikamente, die nämlich ursächlich entweder Krankheit verhindern oder Krankheit behandeln.
Medi heißt ja Menschen in die Mitte bringen, hä?
Das sollte unser Ziel sein. Und das sollten wir auch nie aus dem Auge verlieren, dass wir Es geht immer um die Balance. Es geht immer um die Balance. Es gibt die die TH1, TH2-Balance. TH1 ist proentzündlich, TH2 ist antientzündlich. TH1 ist das Gaspedal des Immunsystems, TH2 ist das Bremspedal des Immunsystems. Auch da muss eine Balance existieren. Anabol, Katabol, Sympathikus, Parasympathikus und so weiter und so fort. Wir brauchen überall eine ausgeglichene Balance und jede an der Ursache ansetzende Medizin sollte zum Ziele haben, diese in der Regel aus dem Lot geratene Balance wieder in ihre natürlich regulative Balance zurückzubringen. Und da sind wir auch bei dem Stichwort Regulationsmedizin. Ja? Das eine ist eben die Suppressionsmedizin, die Unterdrückung. Ich gebe ein Antimittel, irgendeines dieser 25 Gruppen mit Anti. Ja, Antidepressiva, Antiallergika, Antibiotika und so weiter und so fort. Oder ich gebe ein regulierendes Mittel wie Vitamin C, wie Q10, wie Omega-3, wie Vitamin D, Magnesium und so weiter und so fort. Selen spielt eine riesige Rolle, wird auch ganz oft unterschätzt in seiner vielfältigen Bedeutung. Und so erreichen wir eine Regulationsmedizin. Ja, wobei ich auch gleichzeitig in diesem Zusammenhang nochmal sagen möchte, so wichtig und so ursächlich auch die Regulationsmedizin tatsächlich funktioniert, dennoch brauchen wir auch die Schulmedizin.
Ja, also
die
Schulmedizin
möchte ich hier auf keinen Fall in irgendeine falsche Ecke stellen.
Nein, nein.
Sie kann Leben retten. Der Punkt ist, dass bei allen akuten Erkrankungen die heutige Universitätsmedizin, Schulmedizin, absolute Weltspitze ist. Das ist einzigartig, was da geleistet werden kann, was operativ geleistet werden kann, ist einzigartig gut, hilfreich, nützlich, sinnvoll. Auch was in der Akutmedizin geleistet werden kann, ist einzigartig. Da brauchen wir auch diese Antimittel. Die sind absolut zwingend erforderlich. Was soll ich denn machen, wenn ein Patient mit einem anaphylaktischen Schock kommt? Ja, dann muss ich dem Cortison geben, dann muss ich dem Adrenalin geben, dann muss ich dem Histaminblocker geben, ja, und so weiter und so fort. Aber bei den chronischen Erkrankungen, da versagt die Schulmedizin.
Und man sollte auch nicht aufhören mit dieser Antibehandlung. Ich meine, das ist ja überlebenswichtig, aber irgendwann muss man ja wieder wegkommen von diesen Dingen und ursächlich letztendlich den Patienten in die Regulation zurückführen, oder?
Genau so ist es. Und vielleicht noch ein Wort dazu, ganz interessant. Das habe ich von vielen älteren Ärzten gehört, also aus meiner Sicht älteren Ärzten. Und die sagen übereinstimmend, in den 60er Jahren, etwa noch 50er, 60er Jahre, da wurden in den Praxen, in den Arztpraxen etwa 90% akute Fälle behandelt und ungefähr 10% chronische Fälle behandelt. Etwa seit den 90er Jahren hat sich das genau umgedreht. Seitdem werden 90% chronische Fälle in den Praxen behandelt und nur 10% akute Fälle. Was hat sich denn in diesen 30, 40 Jahren verändert? Klar. Warum sind denn die Leute von nur noch akut krank auf einmal alle chronisch krank?
Genau.
Wir haben ja eine Lawine an chronisch erkrankten Menschen. Und die Lawine wird immer größer. Die Lawine wird noch größer. Und wir erleben gerade eine weitere erhebliche Dynamik beim Zuwachs dieser chronischen Erkrankungen. Mhm. Das ist ja völlig wahnsinnig. Wo soll denn die Gesellschaft hinführen, wenn das jetzt so weitergeht? Wenn wir diese Zuwachsraten bei Autoimmunerkrankungen, bei Krebserkrankungen, bei Depressionen und Demenzerkrankungen so sich in diesem Maße fortsetzt, dann werden die Industrieländer in absehbarer Zeit große Lazarette werden.
Ich muss zum Ende kommen, aber zusammenfassend, eine Diagnose mit chronisch krank und du musst dein Leben lang damit leben, hat mir mal der Dr. Klingert und die Petra Wichel gesagt, wenn ein Arzt diese Diagnose macht, dann outet er sich nur damit, dass er keine Ahnung hat, wie er es behandeln soll. Und deshalb ist der Gang eigentlich zu einem Umweltmediziner schon sehr, sehr interessant und wichtig, dass man mal wirklich diesen Stachel zieht und Regulationsmedizin betreibt, um den Menschen wieder aus dieser Abhängigkeit hinauszuführen. Und du hast so schön gesagt, ich wiederhole das auch sehr gerne nochmals, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Vitamin C, Q10, Magnesium, D3, Zink und Selen, Omega-3, unsere Standardmittel, vielleicht noch eine individualisierte Mikronährstofftherapie. Das sind so Dinge, die einfach wirklich zur Inosphärese einfach dazugehören. Inosphärese, wo einfach wirklich diesen Stachel zieht von diesen Umweltgiften, die uns alle einfach irgendwie betreffen. Und es wäre einfach schön zu wissen, wenn Patienten jetzt da irgendwo in einer chronischen Krankheit drin sind, Angst haben vor dem weiteren Verlauf, wenigstens mal hören, dass es eine Option gibt, eine ergänzende Sichtweise über diesen Stachel ziehen und in die Regulationsmedizin. Und da würde ich mir wünschen, wenn Sie diese Sendung an die richtigen Menschen teilen und verbreiten. In diesem Sinne, hat alles gestimmt in der Zusammenfassung?
Wunderbar.
Danke herzlich. Alles Gute, lieber Till. Und so. Danke für dieses Interview. Alexander. Passt echt gut. Wirklich, hat mir super gefallen. Ihnen auch. Alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.